Heute ist es jetzt soweit, dass wir unsere Predigtreihe vom Fruchtzwerg zur geistlichen Reife beenden. Und da haben wir einen Obstsalat, all die Früchte, die wir die letzten Sonntage angeschaut haben, die kommen jetzt zusammen in so einen leckeren Obstsalat. Vom Fruchtzwerg zur geistlichen Reife. Vielleicht geht es ja dem einen und der anderen so, dass die denken, was ist denn ein Fruchtzwerg? Ein Fruchtzwerg ist das hier, ein kleiner Joghurt. Das ist ein Fruchtzwerg, das funktioniert hier nicht. Du musst die PowerPoint so starten, nicht über OpenLP. Die PowerPoint so starten, bitte. Ein Fruchtzwerg ist so ein kleiner Joghurt. Und damit ihr wisst, was dieser kleine Joghurt ist, habe ich mal gedacht, dass ihr alle mal während der Predigt diesen kleinen Joghurt genießen dürft. Und meine Helfer bringen das jetzt mal vorbei. Und jeder darf sich da einen Löffel und einen Joghurt nehmen. Und ihr habt jetzt die Genehmigung, diesen Joghurt zu genießen. Ihr dürft ihn auch mit nach Hause nehmen. Vom Fruchtzwerg. Das ist ein Fruchtzwerg. Und jetzt ist einfach die Frage da. Mit was gibst du dich zufrieden? Gibst du dich zufrieden mit so einem Fruchtzwerg, wenn du sowas haben kannst? Mit was gibt man sich zufrieden? Mit so einem kleinen Fruchtzwergchen oder mit einem Kilo Joghurt? Die Frage, die reife Ernte. Gott möchte uns eine reife Ernte schenken in unserem Leben. Und er will uns nicht einfach nur mit einem Fruchtzwerg abspeisen. Bitte F5 drücken. Danke. Es geht also um die Geistesgaben, um die Früchte des Geistes. Und es geht darum, dass wir sie in der Gemeinde einbringen. Diese verschiedenen Dinge, die wir gehört haben. Und es geht in erster Linie um den Heiligen Geist. Der Heilige Geist. Und jetzt ist der Heilige Geist ja nicht einfach nur etwas für pfingstlerische oder charismatische Gemeinden, sondern der Heilige Geist, jede Gemeinde Jesu braucht den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist geht es gar nicht. Im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 9 heißt es, wer aber den Geist Gottes nicht hat, der gehört nicht zu Christus. Also wenn ich zur Gemeinde, wenn ich zu Christus gehören will, dann brauche ich den Heiligen Geist. Ohne ihn geht gar nichts. Und deswegen wollen wir uns da heute nochmal Gedanken machen, wie wir es schaffen, dass wir nicht nur kleine Fruchtzwerge sind, sondern dass wir zur vollen Reife kommen. Und wir schauen uns ja seit diesem, jetzt das achte Mal, diesen Text an, in Galater 5, 16 bis 26. Ihr könnt das bestimmt schon alle auswendig, weil wir es jede Woche lesen. Wir lesen es nochmal gemeinsam hier, könnt ihr vorne leise mitlesen und ich lese uns das jetzt noch einmal vor. Deshalb, lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündige Natur euch drängt. Die alte sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen im ständigen Streit miteinander, sodass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzungen gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifender Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollen wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Lasst uns darauf achten, dass wir nicht stolz werden und uns gegenseitig verärgern oder beneiden. Soweit unser Text. Es geht also darum, dass wir ein Leben führen, das vom Heiligen Geist bestimmt ist. Nicht von uns selber bestimmt ist, nicht von unserer sündigen Natur, wie unser Bibeltext es sagt. Aber was bedeutet das im Geistleben? Das ist ja so ein frommes Schlagwort. Was bedeutet es? Und dazu müssen wir uns erstmal überlegen, wer ist denn überhaupt der Heilige Geist? Leben im Heiligen Geist. Wer ist der Heilige Geist? Und wenn wir in die Bibel gucken, dann ist der Heilige Geist nicht erst eine Erfindung von Jesus oder vom Neuen Testament, der meinte, da fehlt irgendwas noch, jetzt kommt der Heilige Geist. Nein, wir sehen, er war von Anfang an dabei. Bei der Schöpfung gleich im zweiten Vers in der Bibel heißt es, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Er war also daran beteiligt an der Schöpfung. Interessant ist ja auch, dass nicht nur die Bibel vom Geist Gottes spricht. Es ist auch interessant, dass gerade der Koran spricht auch vom Geist Gottes. Und im Koran steht zum Beispiel in der Sure 16, dass der Koran vom Heiligen Geist gegeben wurde. Oder in der Sure 26 oder 21 oder 42, da heißt es sogar, da sagt Gott, unser Geist. Und interessant ist aber, dass Muslime nicht zum Schluss kommen, dass da eine Dreieinigkeit ist. Wenn schon Allah gibt und den Geist gibt, dann muss es ja auch den Sohn noch dazu geben. Ne? Zu dem Schluss kommen sie nicht. Aber der Heilige Geist, so sagt uns die Bibel, ist Teil der Trinität. Er ist Teil der Trinität. Gott ist Geist, heißt es im Johannesevangelium. Gott ist Geist. Auch wenn er ein Teil der Dreieinigkeit ist. Gott kommt uns entgegen in dreifachen Personen. Er ist nicht nur irgendeine ominöse Kraft, sondern der Heilige Geist ist eine Person, so wie Paulus in Epheser 4,30 sagt, der sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist. Wäre eine bloße Kraft, dann kann man den nicht traurig machen, oder? Eine Kraft kann man nicht traurig machen. Also muss er eine Person sein. Der Heilige Geist ist also eine Person in dieser Trinität. So wie der Vater eine Person ist, so wie der Jesus eine Person ist. So sind alle drei zusammen in der Einheit Gott. Aber er ist halt diese Person, die in uns am Wirken ist. Also ist es doch eine Kraft. so wie es in Lukas 24 oder Apostelgeschichte 1 heißt. Er ist die Kraft Gottes, die in uns wirksam sein will. Das scheint sich zu widersprechen, aber er ist nicht fassbar, dieser Geist Gottes. Wir haben das in der Schriftlesung gehört mit diesem Wind, ja? Der Wind weht, wo er will, und du weißt nicht, wo der Wind herkommt. So ist es mit dem Geist Gottes. Wir können ihn nicht fassen. Wir können ihn auch nicht befehlen, Dinge zu tun oder zu machen. Wir können nicht über ihn herrschen. Genauso wie wir Menschen es bisher noch nicht geschafft haben, den Wind zu befehlen oder zu beherrschen. Das ist der Heilige Geist. Er war von Anfang an dabei. Er ist Teil der Gottheit. Er ist eine Person und er ist die Kraft Gottes in dir. Aber wozu brauchen wir diesen Heiligen Geist? Gerade wir evangelikalen oder pietistischen Christen, wir sagen, Jesus ist doch genug. Brauchen wir da noch irgendwas mehr? Was tut denn überhaupt der Heilige Geist? Was tut er in unserem Leben? Und als allererstes sagt Jesus über den Heiligen Geist, dass er uns lehrt. Er ist der Lehrer in unserem Leben. Er ist der Lehrer, nicht der Pastor, nicht der Bibelschullehrer, nicht der Hauskreisleiter, sondern der Heilige Geist möchte uns die Augen öffnen über die Wahrheit in der Bibel. Wir brauchen also den Heiligen Geist, dass er uns lehrt und daran erinnert, was Jesus gesagt hat. Sicherlich wird der Heilige Geist auch dabei gewesen sein, als die Evangelien, als die Bibel verfasst worden ist. Jesus sagt ja, er erinnert euch daran, was Jesus gesagt hat. Also hat der Heilige Geist darüber gewacht, was hier in der Bibel steht. Er ist der Lehrer und er erinnert uns. Jetzt ist das ja so eine Sache mit Lehrern. Ich weiß nicht, Schule ist bei einigen schon etwas länger her, andere sind noch mittendrin. Ich weiß nicht, wie das so ist, deine Beziehung zu Lehrern. Aber meistens ist das ja eher so eine distanzierte Beziehung zum Lehrer, ne? Ich weiß noch, ich hatte Lehrer, die in den 68er Jahren studiert haben. Und die waren so ganz anders wie die anderen Lehrer. Da mussten wir dann immer Stuhlkreis machen. Und wir mussten dann immer reden, wie es uns geht und was wir so fühlen. Und wir mussten unseren Lehrer beim Vornamen nennen. Und es gab dann Zeiten, wo wir dann uns gemeldet haben und gesagt haben, Andreas, dürfen wir heute mal Unterricht machen? So war das zu meiner Zeit. Aber dann gab es auch die anderen, die strengen Lehrer. Ich erinnere mich an meine Klassen- und Mathelehrerin in den letzten Stufen und die war sehr streng, sehr, sehr streng. Wir waren aber auch verschrien in der Schule als die schlimmste Klasse und sie war sehr streng mit uns, aber wir wussten, die liebt uns. Sie war streng und sie war fair und sie war gerecht und sie brachte uns was bei und wir liebten sie auch deswegen und die Klasse, die ganze Atmosphäre in der Klasse hat sich dadurch verändert. Aber diese Beziehung zum Lehrer, die ist doch eher distanziert. Ne? Man will gar nicht die beim Vornamen nennen. Man will gar nicht wissen, dass das auch Menschen sind, dass die auch mal einen schlechten Tag haben. Das will man als Schüler eigentlich gar nicht, oder? Ja, nix. Die sollen mir was beibringen und den Rest ist mir egal eigentlich. Und deswegen, sagt Jesus, ist nicht der Heilige Geist nur ein Lehrer, sondern er ist auch ein Tröster. Denn ein Tröster, der ist ganz nah bei dir. Es gibt ja immer ganz unterschiedliche Arten und Weise, wie wir getröstet werden möchten. Aber wenn ich getröstet werden möchte, wenn ich da sitze wie ein Häuflein Elend und weine, dann wünschte ich mir, dass jemand da ist, direkt neben mir, vielleicht seinen Arm um mich legt, dass er mir gut zuredet, dass er da ist, dass er zuhört. Und das ist der Heilige Geist auch. Er tröstet uns, sagt Jesus. Es ist der Tröster, nicht nur der Lehrer, der fern, der weit weg ist, sondern der Tröster, der ganz nah ist. Er tröstet uns. Aber der Heilige Geist ist nicht so nur dazu da, damit wir uns so wieder gut fühlen und alles so kuschelig ist, sondern Jesus sagt auch in 2 Kapiteln weiter, dass der Heilige Geist uns die Augen öffnet. Erst durch den Heiligen Geist begreifen wir, was Sünde ist. Erst durch den Heiligen Geist begreifen wir, dass wir Gerechtigkeit vor Gott brauchen. Und wir begreifen erst, dass es ein Gericht geben wird, dass ich mich vor Gott verantworten muss. Und noch viel mehr begreifen wir, dass dieses Gericht, das eigentlich mich verurteilt, das mich für meine Sünde, für meine Schuld verurteilt, dieses Gericht liegt auf Jesus. Wenn wir das Gericht sehen wollen, wenn wir das Gericht richtig verstehen wollen, öffnet uns der Heilige Geist die Augen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Aber noch viel mehr, der Heilige Geist ergibt uns Glaubensgewissheit. Das heißt, kann ich sicher sein, dass ich in den Himmel komme? Kann ich sicher sein, dass meine Sünden mir vergeben sind? Kann ich sicher sein, dass Gott mein himmlischer Vater ist? Dass ich sein Kind bin? Ja. Dafür ist der Heilige Geist da. Und da heißt es dann in Römer 8, und wer eine Bibel hat, kann das mit aufschlagen, weil das sind so tolle Worte, in Römer 8, 14 bis 17. Da heißt es dann: Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Und deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen Abba, Vater, rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt tief in unserem Herzen, dass wir Kinder Gottes sind. Und als sein Kind sind wir auch Miterben an seinem Reich. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mitteilen. Der Heilige Geist also bestätigt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn du heute Morgen hier sitzt und wenn du dich fragst, bin ich Kind Gottes? Bin ich errettet? Darf ich Gott überhaupt mein Vater nennen? Dann kann das sein, dass der Geist Gottes noch nicht dir das bestätigt hat. Und ich möchte dich einladen, dass du nach dem Gottesdienst kommst, dass wir zusammen beten und dass du diese Gewissheit bekommst, dass du ein Kind Gottes sein darfst. Aber da hört es nicht auf, sondern der Geist Gottes, er begabt uns, wenn wir ein Kind Gottes werden, gibt er uns noch übernatürlich Gaben, die wir einsetzen dürfen für ihn, für die Gemeinde, Geistesgaben, ganz unterschiedlich. Da haben wir im letzten Jahr auch schon uns drüber Gedanken gemacht. Und Römer sagt auch noch, er hilft uns in unserer Schwäche. Wenn man ein Kind Gottes ist, bedeutet das ja nicht, dass man dann perfekt ist und alles richtig macht. Sondern wenn ich ein Kind Gottes bin und meine Schwächen entdecke, wenn mir der Heilige Geist aufzeigt, wo noch Sünde in meinem Leben ist, wo noch etwas nicht in Ordnung ist, dann lässt er mich da nicht einfach stehen und sagt, das musst du noch ändern und das ist nicht korrekt und das ist nicht korrekt. Als ich ein junger Christ war, dachte ich ja immer, wenn ich dann mal so richtig alt bin, so 25, dann habe ich alles im Griff. Dann habe ich keine Sünde mehr in meinem Leben. Ja, leider sah es aber ganz anders aus, als ich 25 geworden bin und als ich 35 geworden bin und als ich 45 geworden bin. Und ich habe den Verdacht, wenn ich 55 bin, habe ich es immer noch nicht gepackt. Und ich habe über die Jahrzehnte immer mehr geblickt, wie groß meine Sünde in meinem Leben ist. Und wie groß ich ein Sünder bin. Und wie die vielen Dinge, die in meinem Leben nicht in Ordnung sind. Und ich bin froh, dass der Heilige Geist mir das nicht alles an einem Tag offenbart hat. Dass er mir nicht an einem Tag gezeigt hat, was in meinem Leben alles nicht stimmt. Da wäre ich wahrscheinlich umgekommen. Das hätte ich gar nicht ertragen können. Werde ich Schluss machen wollen. Nein, der Heilige Geist ist da, wenn er mir etwas aufzeigt, wenn er mir eine Schwäche aufzeigt, wenn er mir eine Sünde aufzeigt, dann lässt er mich nicht einfach da stehen im Regen und sagen, jetzt mach mal selber, ich habe dir ja jetzt gezeigt, was falsch ist. Sondern er ist da und er will dir helfen, in deiner Schwäche damit klarzukommen. Und er gibt uns Freiheit. Der Heilige Geist gibt uns Freiheit. Freiheit von Sünde, Freiheit von Selbstzweifel, Freiheit von den Dingen, die mich knechten, die mich versklaven wollen. Er gibt mir Freiheit, dass ich wieder durchatmen kann. Er gibt mir Freiheit und ich wünschte mir, dass diese Freiheit auch sichtbar wird. Und auch in Römer 8 danach heißt es, die ganze Schöpfung sehnt sich danach, die Freiheit der Kinder Gottes zu sehen. Die ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass es klar wird, welche Freiheit wir Christen haben. Und merkt ihr, dass wir brauchen den Heiligen Geist bei uns in der Gemeinde, dass wir diese Freiheit leben können. Dass wir nicht Gesetzlichkeit leben und sagen, wenn du zu Jesus kommst, dann darfst du erstmal diese ganzen Dinge nicht mehr. Und dann musst du dich so benehmen und dann musst du das machen und dann musst du die Finger davon lassen. Nein, die Freiheit, Gott bringt uns in eine Freiheit hinein, dass wir Sachen nicht mehr tun müssen. Dass wir selber entdecken, was gut ist. Für uns ist durch den Heiligen Geist, dass wir selber entdecken, was richtig ist durch den Heiligen Geist. Er bringt uns in eine Freiheit hinein, die unbeschreiblich ist. Es gibt noch, deswegen habe ich 3 Punkte gemacht. Ich könnte auch noch, gestern der Pastor Daryl in unserem Bibeltag, der hat immer gesagt, wenn ich bis heute Abend um 8 Uhr Zeit habe, dann kann ich noch mehr erklären. Ich könnte noch viel mehr sagen, was der Heilige Geist in unserem Leben tut. Wofür wir ihn brauchen. Und ich möchte euch einladen, entdeckt es selber in eurer Bibel. Ich mache das bei mir in meiner Bibel immer so, da wo der Heilige Geist erwähnt wird, da schreibe ich immer an den Rand HG für Heiliger Geist, damit mir bewusst wird, wo überall der Heilige Geist am Wirken ist und ihr werdet staunen, dass man da sehr viel entdecken kann. Und jetzt zurück zu unserem Bibelvers aus Galater. Da in Vers 25 heißt es, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. So heißt es in der Elberfelder und in der Luther-Übersetzung. Hier bei uns in der Neues-Leben-Übersetzung heißt es dann, wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Wir sollten alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Aber ich habe jetzt Elberfelder benutzt, weil mir diese Übersetzung hier viel zu passiv ist. Wenn ich den Heiligen Geist alle meine Lebensbereiche bestimmen lasse, das klingt doch so, lehn dich zurück, lehn die Füße hoch, du musst nichts mehr tun. Aber das steht da im Urtext nicht. Ja, ich muss Gott erlauben, in allen Bereichen zu wirken. Und Paulus scheint hier einen Unterschied zu machen zwischen Leben und Wandeln. Leben und Wandeln. Wenn wir durch den Heiligen Geist leben, wenn wir das also für uns in Anspruch nehmen, was der Heilige Geist alles für uns tut. Er ist unser Lehrer, er tröstet uns, er gibt uns die Gaben, er hilft uns in unserer Schwachheit, er gibt uns Freiheit. Das kann ich alles für mich beanspruchen. Aber wenn es nicht nach außen geht, dann ist etwas schief. Dann ist etwas schief. Es muss nach außen hin Auswirkungen haben, es muss Früchte tragen, es muss nach außen gehen. Und da macht Paulus den Unterschied, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist auch wandeln. Lasst uns nicht das tun, was die Menschen so tun, was so menschlich ist. Wenn du mir eins gegen Schienbein trittst, dann trete ich dir auch gegen das Schienbein. Wenn du mir komisch kommst, komme ich dir auch komisch. Und so weiter und so weiter. Sondern dass wir fähig werden, anders, geistlich zu handeln und zu reagieren. Leben im Geist, habe ich ja dieses Thema heute Abend genannt, aber heute Morgen genannt. Aber eigentlich müsste es heißen, der Geist Gottes in unserem Leben zum Zug kommen lassen. Den Geist Gottes. Gut, wer Deutsch kann. Den Geist Gottes in unserem Leben zum Zug kommen lassen. So müsste es eigentlich richtig heißen. Ist nicht so griffig wie Leben im Geist. Deswegen habe ich das mal so genannt. DGGIULZZKL. Den Geist Gottes in unserem Leben zum Zug kommen lassen. Also, hier. DGGIULZZKL. Es geht darum, in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben, sagt Epheser. Und der Epheserbrief, der macht es ganz klar. Wer eine Bibel dabei hat, kann Epheser 5 aufschlagen. Und Vers 15 bis 21, da spricht Paulus, dass wir aus der Kraft Gottes leben sollen. Und dann, er fordert uns auf, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Lasst euch, er schreibt an Christen, er schreibt nicht an Nichtchristen, sondern er schreibt an die, die an Jesus glauben, die, die für sich schon erkannt haben, dass Jesus für sie gestorben ist und durch Jesus ich ein Kind Gottes bin. Und den schreibt er, lasst euch von dem Geist erfüllen. Und dann sagt er, wie das geschehen kann. Er spricht davon, interessanterweise geht es um Musik. Der Klaus lächelt gerade von einem Ohr zum anderen. Vom Geist erfüllen werden, es geht um Musik. Was? Er sagt, singt gemeinsam. In Vers 19. Singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder. Denn wenn wir singen, ist meine Theorie, ist jetzt nicht biblisch belegt, aber wenn wir singen, geht das direkt ins Herz. Geht nicht so sehr in den Kopf, sondern es geht ins Herz. Und das Herz, das muss verändert werden. Im Kopf haben wir so viel Theologie. Wir wissen so vieles von Gott. Aber im Herzen ist es manchmal schwierig, das zu tun, was da oben ist. Die längste Leitung von hier nach da. Und deswegen, wenn wir singen und wenn wir gemeinsam singen, dann kann unser Herz verändert werden. Unser Herz wird berührt durch Gott. Gott kann unser Tröster sein. Gemeinsam singen. Und dann sagt er weiter, singt in euren Herzen zum Lob Gottes. Alleine singen. Ich mache das nicht. Aber ich sollte es vielleicht machen. Alleine singen. Weil auch da kann Gott dir begegnen. Da kann Gott dein Herz verändern. Und es ist interessant, Paulus, wenn er über DGGIULZZKL spricht, spricht er über Musik und über Singen. Deswegen, liebe Geschwister, lasst uns diese Musik wertschätzen. Was ein Weg ist, wie der Heilige Geist uns erfüllen kann. Lasst uns die Musik wichtig nehmen. Lasst uns nicht Lieder einfach nur absingen, als wären es irgendwelche Lückenfüller. Und dann sagt er weiter, wie der Heilige Geist dich erfüllen kann, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit in Vers 20. und dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Kann ich denn wirklich für alles danken? Kann ich für Krieg danken? Kann ich für Streit danken? Nein. Aber ich kann dafür danken, dass Gott größer ist als Krieg, dass er diesen Krieg beenden kann. Ich kann dafür danken, dass Gott größer ist als der Streit, den ich gerade mit jemandem habe, weil er mir Weisheit geben kann, wie ich diesen Streit beende. Ich kann dankbar werden und dass, wenn ich dankbar werde, werde ich, steht hier im Zusammenhang mit DGGIULZZKL. Mit dem Heiligen Geist. Und jetzt kommt noch eine Sache, die würde ich nie in Zusammenhang mit dem Heiligen Geist bringen. Da sagt er nämlich weiter in Vers 21, ordnet euch einander unter. Oh, was? Was hat denn das mit dem Heiligen Geist zu tun? Ordnet euch einander unter. Und dann beleuchtet er verschiedene Menschengruppen. Da gibt es einmal diese Menschengruppe Ehemann und Ehefrau. Und dann gibt es die Menschengruppe Angestellter und Chef. Und dann gibt es die andere Gruppe noch Väter und Söhne. Ordnet euch einander unter. Und das bedeutet, dass der Heilige Geist da wirken kann. Und ich finde es aufregend, diese verschiedenen Punkte unter dem Aspekt zu sehen, wie der Heilige Geist mich erfüllen kann, wenn ich diese Schritte gehe. Römer 12 sagt, seid brennend im Geist. Seid brennend im Geist. Dass der Heilige Geist in mir brennt, kann ich nicht machen. Das wird von Gott angezündet. Das Feuer, wir kennen die Pfingstgeschichte, wie sie, der Heilige Geist kam auf die Jünger und die Feuerflammen auf ihren Kopf, ja. Das Feuer muss Gott entzünden. Aber dann dürfen wir entscheiden, wie groß dieses Feuer brennt. Ist es so ein glimmender Docht, der kurz vorm Ausgehen ist? Weil ich denke, ich möchte mein Leben selber bestimmen. Ich möchte sagen, was richtig und was falsch ist. Ich will, dass es so ist, wie es nach meinem Willen geht. Oder brennt es in unserem Leben. Und wie das mit so Feuer ist, wer Lagerfeuer schon mal gemacht hat, ne? Wenn das Feuer weiter brennen soll, was musst du denn machen? Du musst immer wieder Holzscheite nachlegen, damit es brennt. Das Feuer hat Hunger. Es braucht etwas zum Verbrennen. Und jetzt ist die Frage, was legst du, wenn Paulus uns auffordert, seid brennend im Geist, angezündet ist es von Gott. Jetzt ist es meine Verantwortung, das Feuer am Brennen zu halten. Liebe üben zum Beispiel. Aber wir haben hier ja schon eine ganze Liste, ne? Singen, Dankbarkeit, Unterordnung. Das sind alles so Holzscheite, die ich da hineinlegen kann, um das Feuer am Lodern zu lassen. Oder Gemeinschaft mit Gott verbringen, die Gemeinschaft mit Geschwistern suchen. Bibel lesen. Dieses Feuer am Lodern lassen. Wir kommen so zum Schluss. Es geht halt, seid brennend im Geist. Und die Bibel sagt, wisst ihr denn nicht, im 1. Korinther 3, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Es geht also nicht nur um deine Privatsache, wie du damit umgehst. Du denkst, du sitzt halt hier und denkst, Dirk, das ist alles schön, was du da sagst, das magst du auch so machen, aber was ich mache, ist doch meine Sache. Nein, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Wie wir hier zusammen sitzen, sind wir der Tempel des Heiligen Geistes und jeder und jede ist wichtig. Und wenn man Flammen zusammenbringt, dann wird das Feuer noch höher. Für viele Menschen sichtbar, die in der Dunkelheit sind. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und dann heißt es in 1. Thessalonicher, den Geist löscht nicht aus. Und man kann sogar bis dahin gehen, dass man den Geist auslöscht, dass man den Geist dämpft, dass man ihn runterbringt, auf ganz kleine Flamme nur noch lodern lässt. Und Paulus warnt uns davor, dass wir den Geist Gottes in irgendeine Ecke drängen. Wir haben das im Jugendkreis am Freitag besprochen. Der Heilige Geist ist doch ein Gentleman. Wenn du deine Sache alleine machen willst, dann sagt er, dann mach. Er ist ein Gentleman, er zwingt sich uns nicht auf. Er kommt nur dann, wenn ich sage, komm, tu, mach. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wirke in mir. Dass ich den Heiligen Geist nicht nur so als Beiwerk in meinem Leben in der Ecke habe, sondern dass ich sage, du siehst all die Dinge, die ich nicht tun kann. Und je älter man wird, umso mehr entdeckt man Dinge, die man nicht mehr tun kann. Und dass man dann sagt, Herr, ich schaffe es nicht, den anderen zu lieben. Herr, ich schaffe es nicht, anders zu reagieren. Herr, ich schaffe es nicht, diesen Zehnten abzugeben an dich. Herr, ich schaffe es nicht, Zeugnis zu sein, mit jemandem über dich zu reden. Herr, ich schaffe es nicht, jeden Tag Bibel zu lesen und meine Gebetszeit zu haben. Herr, ich schaffe es nicht. Und wisst ihr, was dann passiert, wenn ich das zugebe? Dann sagt Gott, aber ich schaffe es in dir durch meinen guten Geist. Ich werde dich befähigen. Ich werde dich gebrauchen. Und dann werden wir Bauklötze staunen, was alles passiert. Wir sollen den Heiligen Geist nicht traurig machen in dem, wie wir unser Leben leben. Wenn wir ihn traurig machen können, dann ist die logische Folge auch, dass wir ihn glücklich machen können. Und wie ich mit anderen umgehe, wie ich rede, was ich denke, das soll den Heiligen Geist glücklich machen und nicht traurig. Und jetzt wieder, es soll kein blinder Aktivismus sein, dass ich sage, jetzt wirft mal ordentlich Holzscheite ins Feuer, jetzt mach mal, jetzt tu mal, wo sind die Früchte des Geistes, Leute, wir müssen hier so einen Obstsalat zusammenschnibbeln, jetzt reißt euch doch mal zusammen. Nein, ich bin so froh, dass das nicht nur ein Aufruf ist an uns, sondern Jesus sagt in Lukas 11, gibt es einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es um einen Fisch bittet? Oder wenn es um ein Ei bittet, reicht er ihm dann ein Skorpion? Natürlich nicht. Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel mehr, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken? Der Heilige Geist ist ein Geschenk Gottes an dich. Und wie geht man mit Geschenken um? Man sagt nicht, oh, warte mal, ich bezahle dir das. Man sagt auch nicht, ja, danke und legt es zur Seite und lässt es da liegen. Sondern man sagt danke, nimmt es und öffnet es und gebraucht es. Und das möchte Gott uns schenken. Wer heute den Wunsch hat, dass der Heilige Geist in seinem Leben wirkt, der darf sich beschenken lassen. Amen. Amen. Lasst uns zusammen beten. Herr, es ist so aufregend, mit dir zu leben. Danke, danke, danke für das, was du alles getan hast. Die Liste, was du alles getan hast, ist so unendlich lang. Wir loben und preisen dich, Herr, und danken dir dafür, dass du uns deinen Heiligen Geist schenkst, der uns die Augen dafür öffnet. Wir danken dir, dass wir durch den Geist Gottes erkennen dürfen, dass wir Kinder von dir sind. Dass du alles für uns getan hast, obwohl wir Sünder sind. Und wir danken dir, dass du in uns wirken willst, das tun willst, was wir nicht tun können, Herr. Und wir möchten dich einladen, himmlischer Vater. Wir möchten dich einladen, dass dein Geist in unserem Leben zum Zug kommt. Wir wollen ihn nicht in die Ecke drängen, Herr. Wir wollen ihn nicht in Ketten legen. Wir wollen erleben, was es bedeutet, befreit leben zu können, frei von Sünde, frei von Selbstzweifel, frei von all den Dingen, die uns bedrücken. Wir wollen auf dich schauen, Jesus, und dir danken, dass du den Lehrer geschickt hast, der uns in alle Wahrheit führt und uns daran erinnert, was du gesagt hast. Und wir wollen erleben, dass dein Heiliger Geist der Tröster in unseren Herzen ist, der uns aufrichtet, der uns hilft und der bei uns ist. Wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir für deine Güte und Gnade und preisen dich dafür, Herr. Amen.